Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Letzte Woche war Juliette Meinks zu Gast in der Show und die ist aber nur eine Hälfte des Fotografin-Duos Eye Candy. Und heute ist ihre Partnerin Fanny Husten mit dabei. Wir fingen allerdings erstmal damit an, über wiederum ein anderes Projekt zu sprechen, von dem Fanny auch wieder eine Hälfte ist. Und das ist der Podcast Mama Lauda, in dem sie mit Julia Knörnschild die Höhen und Tiefen des Mutterseins bespricht. Dann ging es in dem Gespräch mit Fanny aber natürlich auch noch um Eye Candy und darum, wie sie Juliette kennengelernt hat, um Erfolg, um Fannys Jobs vor Eye Candy, um Chauvinismus im Fahrradladen, um Stärken und Schwächen und darüber, wie man zielführend mit Konflikten umgeht. Obwohl ich wirklich nicht weiß, ob ich mich da als Experten bezeichnen würde. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann möchte ich mich noch bei Sascha Bregenhorn bedanken. Sascha ist der neueste Supporter auf Patreon und hilft mir damit aktiv dabei, den Podcast weitermachen zu können. Und falls auch du den Podcast mit ein paar Euro unterstützen möchtest, schau einfach mal auf patreon.com/svenzaro. Und falls du keine Kohle übrig hast, den Podcast aber trotzdem unterstützen möchtest, dann gib der Show einfach 5 Sterne in deiner Podcast-App oder schreib sogar noch eine nette Bewertung. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Fanny Husten.
Gold hier. Alles schon verscheuert. Nee, gerne, ja. Wir können gerne anfangen. Klar.
Super. Du warst ja Anfang des Jahres, im Januar warst du in Thailand, oder?
Ja, mit meiner Family, meinem Sohn und meinem Mann und noch der Schwiegermutter und Freunde haben wir dort auch noch getroffen. Super geil war das.
Auf Koh Samui.
Auf Koh Samui, ja. Also wir waren sogar 5 Wochen.
Oh, nice.
Weil als Selbstständiger ist es ja so, dass im Januar und zu Weihnachten eigentlich gar nichts geht. Und das haben wir irgendwie so über die Jahre auch so ein bisschen bestätigt bekommen, dass einfach gar nichts los ist. Die Leute müssen im Januar erstmal aufwachen und so langsam reinkommen. Dann gibt's erstmal Budgetplanungen und weiß ich nicht was. Und ehe die dann anfangen, die ersten E-Mails zu schreiben, sind schon 2 Januarwochen vergangen. Und die Zeit kann man halt auch echt gut Urlaub machen, ohne dass man die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man nicht 300 E-Mails dann im Postfach hat.
Das stimmt.
Deswegen ist
und du schützt dich auch vor dir selber, weil für mich ist immer das größte Problem, dass ich in der Zeit mir überdenke, ach toll, jetzt kann ich meine eigenen Sachen machen.
Ja.
Und ja, dann so, lockere ich mir 3 Wochen so viel eigenen Scheiß rein, dass ich danach gestresster bin als davor.
Ja, nee, damit habe ich auch aufgehört, aber war natürlich, also gibt's natürlich auch die Zeiten, wo man denkt, dass man das macht, aber nee, so wegfahren ist schon ganz gut und gerade jetzt auch mit Kind ist nochmal so, da hast du ja auch keinen Spaß zu Hause, wenn das Kind auch zu Hause ist, kannst du ja nicht irgendwie dir vornehmen zu malen. Also kannst du dir vornehmen, aber ob das funktioniert, ist dann so ein
Mord. Und im Urlaub geht's besser, also dann malst du einfach nicht so eine Verbindung.
Da male ich einfach gar nicht. Da hänge ich am Strand ab und kann einfach lesen. Lesen ist das höchste Hobby, was ich mir da noch so vornehmen kann, was wirklich umsetzbar ist.
Ich habe aber auch festgestellt, die einzigen Zeiten im Jahr überhaupt, wo ich lese, sind im Urlaub, Strandurlaub und wenn ich hier im Sommer mal irgendwo am Wasser liegen kann. Aber absolut. Ich ansonsten lese ich einfach nicht. Wenn ich abends lese, schlafe ich sofort ein.
Ja,
voll. Und ansonsten habe ich einfach keine Zeit.
Sind wir ehrlich zu uns selber? Es ist einfach so, dass man jetzt sich, also man muss einfach wahrhaben, dass man wirklich nur im Urlaub liest. Ich nehme mir jedes Jahr vor, immer abends vorm Schlafen nochmal zu lesen. So ist es. Es knickt immer nach ein paar Wochen ein, dann liegt das Buch versauert, dann weiß ich nicht mehr, was war nochmal die Story? Keine Ahnung, jetzt muss ich es eigentlich nochmal lesen. Und im Urlaub wird es aber weggesuchtet. Ne? Im Urlaub schafft man so 2 Bücher, 3 Bücher, ein gutes.
So viel wie im restlichen Jahr zusammengenommen.
Genau. So, so ein Buch verteilt übers Jahr.
Ja. Ich wäre ja auch gern so jemand, der sagen kann, ich lese jede Woche ein Buch mindestens, ja, und dann alles natürlich auch Paperback oder gebunden. Klar. Steht alles daheim im Schrank.
Ja, ja.
Ich habe ein Kindle und da sind 6 Bücher im Jahr drauf ungefähr.
Das war's. Ey, immerhin. Das ist schon gar nicht so schlecht.
Ja, ich war im März. Ja, Februar, März war ich ja auch noch mal einen Monat auf der Nachbarinsel quasi.
Ja, guck mal
gern. Ja, deswegen haben wir da jetzt schon eine starke Verbindung, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt schon Geschwister. Stimmt. Geschwister, hey, im Geiste quasi.
Soulmates, klar. Ja, voll. War bei euch auch das war tatsächlich dieses Jahr noch mal was ganz anderes. Wir waren das erste Jahr, also vor 2 Jahren auch schon da und da war gerade Corona. Wir sind die Letzten, die noch fliegen durften.
Oh, shit.
Und waren quasi alleine auf der Insel. Das war richtig krass.
Ja.
Deswegen auch noch mal ein ganz anderer Eindruck jetzt zu vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und dieses Jahr war echt richtig viel mehr, also richtig traurig, so richtig viel mehr Müll angeschwemmt. Es war ganz, ganz schlimm zu sehen, so wie der ganze Strand voller Plastikmüll ist. Da kriegst du ja noch mal so richtig die Realitätsklatsche, wenn du da irgendwie...
Ja, aber so dieses Jahr war auch, dieses Jahr war sehr, sehr extrem, muss ich sagen. Ich war auch vor 2 Jahren da. Ich bin dann eigentlich geflogen, als es dann richtig losging. Ich war letztes Jahr im Juni nochmal da war wirklich gar nichts los, als sie gerade wieder aufgemacht haben. Und jetzt, dieses Jahr, haben auch alle meine Freunde, die erleben, haben alle geschimpft, die da halt auch arbeiten und Cafés haben und so, ist viel zu viel los ist und sind total überarbeitet und alle haben Burnout im Café.
Ja, entweder oder, ne? Erst kurz vor der Existenzkrise, weil gar keiner kommt, oder viel zu viel, weil alle wieder reisen wollen, alle wollen raus, alle wollen weg.
Ja, verständlich. Ja. Habt ihr gerade oder zieht ihr gerade um eigentlich?
Nee, wir ziehen nicht um, wir sind umgezogen vor einem halben Jahr.
Ihr seid schon. Ja, aber Moment, ihr habt doch, ich war ja mit Juliette in eurem Studio, aber ich habe auf Instagram irgendwas gesehen, dass ihr jetzt euer Büro direkt nebenan in diesen Neubau da verlagert habt.
Eye-Candy. Ja, ihr ist immer relativ, weil einmal ist es Eye-Candy, einmal ist es Mama Lauda und einmal ist es ihr. Du, die Familie, ihr. Deswegen muss ich mal zuordnen. Also privat sind wir vor einem halben Jahr umgezogen. Eye-Candy haben wir seit 5 Jahren Studio, wo wir aber die ganze Zeit schon so halb vage, wir müssen raus, wir müssen doch nicht raus, wir können noch bleiben, die bauen noch nicht, sobald die bauen, müssen wir raus. Da sind wir so, da haben wir jetzt gerade ein neues Büro bekommen am Holzmarkt. Mhm. Und in dieses Büro dürfen wir im Sommer, wenn ich quasi, ich bin jetzt gerade schwanger im 7. Monat, wenn ich mein Baby bekomme, kriegen wir auch das Büro zeitgleich und können dort schon mal uns so ein bisschen in der Stadtmitte trotzdem lokalisieren, selbst wenn wir aus dem Studio ausziehen müssen irgendwann. Was jetzt gerade zum Glück noch nicht der Fall ist, aber kann in einem halben Jahr sein, kann in 3 Jahren sein. So, wir wissen es nicht.
Ich stelle mir es total schwierig vor, mit diesem Damoklesschwert über dem Kopf zu leben quasi.
Es
irgendwie.
Ist schlimm. Es ist Drama, weil... Das ist halt so ein wunderschönes Studio. Es hat einfach, es ist am Wasser gelegen. Es ist so ein Torbogen unter der S-Bahn. Ne? Du hast wirklich so eine richtig schöne Konstruktion, schönes Interieur. Wir haben uns das richtig schön eingerichtet. Der Boden ist aber Schrott zum Beispiel und es müssten auch einige Sachen gemacht werden. Aber man macht natürlich, man steckt ja keine Energie mehr in was, wo du wahrscheinlich in einem halben Jahr oder 2 Jahren raus musst. So. Und deswegen ist man so... Finde mal was ersatzweise irgendwie, was das ersetzen könnte jemals.
Ja.
In Berlin, in was bezahlbar ist. So, das ist halt noch das nächste Ding.
Und ihr seid ja nicht nur am Wasser, sondern es ist ja wirklich so, dass ihr seid ja unter der Brücke im Prinzip. Also die Wand geht ja ins Wasser rein. Also ihr könnt die Füße überm Wasser baumeln lassen aus dem Fenster.
Wir können, wenn wir die Beine aus dem Fenster hängen lassen, sind wir quasi schon am Wasser. Das ist halt auch super selten, ne? Das kann, also gerade in Berlin auch. Wir sind ja jetzt auch nicht in Venedig oder Hamburg, oder? Venedig und Hamburg sind für mich das Gleiche. Aber.
Identisch eigentlich.
In einem Satz, ja. Ja, deswegen, das ist schon sehr special dort. Da wären wir auch sehr traurig, wenn wir da raus müssen.
Du bist das zweite Mal schwanger jetzt, ja?
Das zweite Mal schwanger, fragt sich immer wieder, warum? Warum tut man das alles?
War es geplant?
Ja, das war sehr, sehr geplant. Das war sogar, also, Hannes, mein Mann und ich sind so, hört sich an wie eine Dreiecksbeziehung. Hannes, mein Mann und ich.
Wir drei haben uns durchdacht und fanden es eine gute Idee.
Ja. Nee, wir zwei haben es wirklich fast schon auf den Tag genau geplant und es hat dann auch noch glücklicherweise direkt geklappt. Und so war es auch schon beim ersten. Also unser Leben ist auch irgendwie so, mein Leben ist auch auf jeden Fall so, dass ich, wenn ich mir was vornehme, es passiert einfach. Also es, ich sage immer, es ist Glück mit guter Vorbereitung. So gepaart einfach.
Aber wie läuft denn das? Bist du jetzt mit dem Podcast quasi verpflichtet, alle 3 Jahre ein neues Kind zu kriegen? Oder dürfen die Themen ja, da noch mitwachsen?
Das ist Vertragsinhalt und da müssen wir uns jetzt strikt dran halten. Nee, ich habe, es ist natürlich Podcast Gold, keine Frage. So, es ist dankbar für einen Eltern-Podcast. Mutter, zwei Mütter unterhalten sich. Das ist natürlich schön, wenn man immer wieder neuen Stoff hat. Aber das ist ganz unabhängig davon natürlich. Das wäre krass. Das wäre auch krank, wenn man danach für den Podcast Kinder zeugt. So weit gehen wir nicht. Nein, aber es ist natürlich, wir haben angefangen den Podcast tatsächlich aus genau dem Grund, dass wir Kinder bekommen haben. Ich und eine Freundin, die Julia Knönschitt. Kennt man. Wir haben Kinder bekommen und dachten, oh Gott, was ist hier los? Warum erzählt uns keiner vorher, dass es auch so krass anstrengend und schwierig ist? Warum beschwert sich keiner? Warum reden alle nur über die schönen Seiten, Kinder zu haben und was für ein Segen das ist? Warum sagt keiner, ich bin kurz vorm Burnout und krieg eine Krise? Und dann waren wir so, ey, lass das mal bitte einfach lustig, locker und auskotzend in einem Podcast-Format machen, weil das will man doch auch hören. Man will ja auch mal Zuspruch für die Scheißzeiten irgendwie bekommen. Nicht, dass wir nur negativ reden, aber ehrlich einfach. So sehr authentisch ehrlich. Und wir sagen halt, wie es ist und nicht so, ist total schön. Wir haben jetzt ein Kind und das ist ein Segen. So, nee, erstmal habe ich geheult 2 Wochen lang, weißt du?
Das ist so. Und dann hast du nicht mehr geschlafen für ein halbes Jahr.
Genau. Und dann habe ich für 2 Jahre nicht mehr richtig geschlafen. Und das gepaart mit der Selbstständigkeit ist einfach teilweise ein Albtraum und teilweise ein Segen. Also man muss es halt. Ja.
Aber es ist auch wirklich ein interessantes Phänomen. Ich glaube, einerseits ist es ja vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz, dass die Leute sich nicht so ganz eingestehen wollen, wie hart das eigentlich gerade ist. Weil ich meine, in anderen Ländern wird sowas, glaube ich, auch als Gefängnisstrafe verhängt. Mit Schlafentzug und so.
Ja, Foltermethode. Fühle ich.
Und auf der anderen Seite habe ich. Also meine allerengsten Freunde, die sagen mir im Vertrauen und dann aber immer mit solchen Sätzen dazu wie, also eigentlich darf man das ja nicht sagen, aber, und ich denke mir auch mal, ja, das ist ja eigentlich echt schade, weil man fühlt sich total alleingelassen wahrscheinlich, wenn niemand anders einem sagt, hey, mir geht's auch scheiße damit irgendwie. Absolut. Also ich meine natürlich, ja, Kinder sind ein Segen insgesamt und so weiter und so fort, aber ist halt, man hat auch mal eine Woche oder zwei bestimmt, wo man sich einfach nur denkt, warum war ich nicht steril?
Absolut, also ich würde nicht sagen, ich will keine Kinder. Ich wollte immer Kinder und finde es total geil, Kinder zu haben. 1 habe ich erst. Das ist jetzt 3,5. Und ich will ja auch dieses 2. Kind. Aber ich finde, man kann ja trotzdem sagen, es ist fucking anstrengend und man ist so krass am Limit, wie mit selten irgendwas anderem vergleichbar. Also totale Überarbeitung, ja. So, es ist, deswegen finde ich schon, dass man das auch sagen kann. Und das ist nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern es ist so, nee, es ist krass. Und ich bewundere Menschen, die irgendwie 3, 4 Kinder haben oder im Studium und noch nebenbei eine Firma gründen und das irgendwie alles mit Kindern rocken. Es ist halt immer wieder heftig. Und dann ist es schön zu hören, dass andere auch irgendwie am Limit sind. Und das ist einfach auch mal, dass man sich mal auskotzen kann darüber.
Ja. Aber meinst du, das ist so eine Weiterführung von dieser ganzen Hustle-Culture? Weil im Job ist es ja irgendwie genauso. Die Leute dürfen sich zwar beschweren, dass sie viel zu tun haben, aber niemand darf sagen, dass es scheiße ist dabei, oder?
Ja, stimmt, weil es ist ja auch privilegiert. Wir leben natürlich in einem super tollen Land, wo wir total umsorgt und geschützt und gestützt werden. So, keine Frage. Wir sind ja auch alle sehr privilegiert, aber auskotzen muss man sich trotzdem können, natürlich. Also ja, das ist schon so es ist eine Mischung. Ich glaube, unsere Elterngeneration hat sich natürlich nicht so ausgekotzt, weil da war es noch verpönter so, ne? Da durfte man einfach nicht so rumjammern. Warum jammerst du so? Die anderen kriegen es auch hin. Da war auch noch so eine Arbeitskultur, dass man irgendwie, also der Opa meines Mannes hat vor kurzem erzählt, die hatten noch eine 48-Stunden-Woche, ne? Und das war normal. Also es war Ostdeutschland. Aber das ist so, die Frauen mussten arbeiten, die Kinder gingen mit 3 Monaten oder so super früh schon in die Krippe, weil die Eltern einfach wieder arbeiten mussten. Es gab gar keine Option, irgendwie sich ein Jahr frei zu nehmen oder so oder auch irgendwie ein Wochenende mal einfach so frei zu haben. Es war halt ein freier Sonntag und fertig. Und dann wird nicht rumgejammert und dann hat man hier auch keine psychischen Probleme zu haben. So, da, aus der Generation kommen wir ja quasi, sind wir ja rausgeboren und wir sind jetzt die erste Generation, die mal wieder so ein bisschen Zeit und Luft hat, um so ein bisschen mehr Work-Life-Balance einzubauen. Und weil auch alle einfach am Limit waren ab irgendeinem Punkt und nicht mehr konnten wahrscheinlich, gezwungenermaßen muss es mal irgendwie in eine andere Richtung gehen. Solange man kann.
Ich weiß auch immer nie so ganz genau, wie das läuft. Also generell glaube ich aber, dass jeder leidet immer zu dem maximalen Potenzial, das er in sich trägt. Also es liegt wenig daran, was außen da ist. Ich glaube, Leute, die von außen betrachtet alles haben, können genauso unglücklich sein wie jemand, der gar nichts hat.
Ja, absolut.
Ich glaube, das ist einfach innen drin. Aber das, wie man es nach außen trägt, ist natürlich die Frage dann. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, wie es meistens ist, dass wir tatsächlich die perfekte Mitte gefunden hätten, wäre sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber wenn man es zu sehr verbalisiert, dann, ich meine, da kommen wir wieder zu Sachen wie Dinge manifestieren. Aber du manifestierst natürlich auch die Scheiße, die Kackscheiße in deinem Leben, wenn du die ganze Zeit nur darüber redest.
Naja, natürlich.
Also man muss halt so einen Mittelweg irgendwie finden.
Ja, also das ist auch so eine Sache. Ich bin auch zum Beispiel kein Freund von rumjammern. Ich finde das auch mega nervig, wenn jemand sich die ganze Zeit beschwert, obwohl wir es ja schon echt, echt gut haben. Aber das ist eher so dieses, man darf sich auch mal, also man sollte einfach ehrlich sein, das ist eher so, oder authentisch sein und sich nicht selber was vormachen und allen anderen was vormachen, sondern auch mal Leute abholen, indem man auch mal einfach realistisch sagt, wie es ist. Und wenn man psychische Probleme hat, klar, dann bringt einem all das ringsherum, die ganzen Fakten bringen einem alles nichts. Wenn man einfach eine Depression hat, dann ist alles scheiße und dann ist kackegal, ob du den besten Job der Welt hast und den tollsten Mann, tollste Frau, Partnerin hast. So, dann ist es einfach so. Das lernt man natürlich auch jetzt erst so mit dem Alter und mit einer Selbstreflexion, so wie die Welt so ein bisschen funktioniert. Da war man ja noch echt naiv mit 20. Und, naja. Ja, man wird so richtig erwachsen und es ist irgendwie geil und auch frustrierend.
Ja. Aber wie alles im Leben, alles hat Vor- und Nachteile wahrscheinlich am Ende. Aber mit dem Podcast, du hast ja eben schon gesagt, ich habe ja keine geheimen Einblicke, ich weiß nicht eure Zuhörerzahlen oder sonst was, aber ich nehme ja schon an, dass es einfach, wie du schon gesagt hast, Podcast Gold ist einfach. Super Zielgruppe eigentlich, eine Menge Leute auch und vor allem muss man sagen, Mütter haben natürlich auch eine Menge Zeit, Podcasts zu hören, während ein Kinderwagen schieben draußen.
Absolut.
Das heißt, es ist ja wahrscheinlich die, und sind auch noch kaufkräftig in vielen Sinnen. Das heißt, es ist wahrscheinlich marketingmäßig das Beste, was man machen könnte.
Das ist die beste Zielgruppe. Ja, tatsächlich Mütter oder auch Väter, ne, also Eltern oder wir uns hören auch ganz viele, also bei Mama Lauda hören uns auch ganz viele Kinderlose, die sich vorbereiten wollen. Aber klar, das man ist dankbar, glaube ich, für das Format, dass man auch mal was Reales hört, was wirklich einen ein bisschen mehr abholt und nicht nur heidi-dati ist. Aber wir haben schon ganz gute Hörer. Also es ist Mittelklassewagen, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie man Hörer umschreibt, aber das ist klar, wir sind
die Zielgruppe.
Jetzt ja, wir sind jetzt kein Fest und Flauschig und kein gemischtes Hacken, nicht mal annähernd. Aber es hören natürlich viele und die sind vor allem auch dankbar dafür. Das ist schon klar, Mütter haben viel Zeit, brauchen das auch als Ausgleich. Das ist so der einzige, für manche sind wir der einzige Zeitvertreib und die Freunde, die sie nicht schaffen zu treffen oder nicht treffen können wollen, wie auch immer.
Und es ist ja nicht nur Ausgleich, sondern häufig hast du ja tatsächlich auch einfach Zeit, wo du mit deinem Kind zwar, also ich meine, du schiebst dein Kind halt durch die Gegend irgendwie draußen und das muss ja auch sein, aber du interagierst jetzt gerade nicht mit dem Kleinen, weil er oder sie halt gerade schläft. Ich meine, dann bietet sich das natürlich hervorragend an. Das ist ja doch viel, viel Zeit, vor allem wenn das Kind noch klein ist.
Absolut. Ja. Voll. Also ich hätte mir sowas auch gewünscht und deswegen haben wir es ja auch irgendwann gemacht.
Das glaube ich. Aber ist das dadurch dann auch tatsächlich ein okay, wie verpacken wir das Ganze jetzt, dass es nicht geldgeil klingt, aber ist das Ganze finanziell, profitabel? Lohnt sich das auch? Also ja, ist das ein richtiger Teil deines Einkommens oder ist es mehr so ein Hobby?
Nee, es ist hat als Hobby angefangen, auf jeden Fall. Wir haben auch das ganze erste Jahr das mehr oder weniger gemacht, also Hobby, ne? So als wir haben schon probiert, das irgendwie in irgendeiner Form dann auch rentabel zu machen, aber es die, so eine Hörerschaft, gerade bei den Milliarden an Podcasts, die es da draußen gibt, baut sich ja nicht einfach so auf, die ist super langsam steigend, die Kurve. Und sehr, muss man sich sehr erkämpfen, jeden einzelnen Hörer, Hörerin. Deswegen ist es schon, mittlerweile rentiert sich das. Das ist quasi mein Zweitjob. iCandy, also in erster Linie bin ich Fotografin und das ist mein Hauptjob und mein Traumjob und mein großes Business. Und Mama Lauda kam dann dazu, machen wir jetzt seit 3 Jahren und ist seit 2 Jahren rentiert sich das auch, dass es auf jeden Fall zum Gehalt dazugehört und ich auch davon leben muss. Also ich mich auch auf diesen Standard quasi eingestellt habe. Also ich lebe von iCandy und Mama Lauda zusammen. Und es ist schon, wir haben halt eine gute Struktur gehabt. Also so wie bei iCandy, ich mit Juliette eine sehr gute Struktur aufgebaut habe, wo wir uns sehr gut ergänzen, habe ich das auch mit Julia geschafft, dass wir uns einfach in unseren Kompetenzen sehr gut ergänzen gelernt haben und auch von vornherein sehr gut ergänzen konnten. Also sowohl einer kann das Technische, der andere kann mehr das Marketing, der eine kann mehr die Bildsprache, der andere kann mehr die Kommunikation. Also da, dass jeder wirklich so sein Best-of-Preis gibt und dann dadurch eine coole Firma entstehen kann. So was andere, wo anderen die Hände vielleicht ein bisschen mehr gebunden sind oder nicht die Möglichkeiten oder auch einfach nicht das Wissen. Oder ja, das ist halt schon sehr geil. Es ist schon schön, dass man es so starten konnte und dass es dann auch anläuft und weiterläuft.
Es ist tatsächlich so, wenn so eine Konstellation auftaucht, wäre es ja fast eine Schande, das nicht dann auch zu nutzen irgendwie.
Genau, also es wäre halt, klar, man kann es als Hobby machen, aber dafür braucht es zu viel Zeit. Also ja. Das ist ja nicht nur diese Stunde aufnehmen, das ist ja ringsherum wirklich eine große Organisation. Du musst dir ein Studio irgendwie aufbauen, du musst dir für eine gute, oder wir, der Anspruch von uns war einfach, dass wir für eine gute Tonqualität sorgen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir immer Themen haben, dass wir uns gut absprechen, dass wir Redaktionsplan quasi haben. Dann kam irgendwann Werbungen dazu, die müssen alle irgendwie geskriptet werden, die müssen vorbereitet werden, die muss mit dem Kunden tagelang kommuniziert werden, das abgegeben werden danach. Dann gibt es vielleicht noch mal eine Rückrunde, dass irgendwas falsch war, dann was korrigiert werden. Also es ist wirklich Fulltime-Job dann irgendwann geworden und macht aber auch natürlich auch Spaß und es ist auch ein dankbarer Job, aber es ist jetzt halt nicht nur eine Stunde aufnehmen. So.
Ja, ja. Habt ihr da noch mehr. Jemanden im hinten dran noch, der sich vielleicht auch um sowas dann kümmert, um die Werbepartner und solche Geschichten? Ich meine, ich kenne es ja natürlich auch und ich mache das Ganze auch komplett alleine und ich bin also schon manchmal einfach am Limit dann auch, weil wie du sagst, dieser ganze Rattenschwanz, der dranhängt mit dann auch mal Werbung absprechen und all solche Geschichten, dann vielleicht irgendwelche Gäste mal einladen, wo ich gar nicht weiß, habt ihr Gäste auch in der Show oder seid ihr es immer zu zweit?
Ja, wir haben manchmal so ExpertInnen drin für bestimmte Themen, auch nicht so oft, aber wenn es sich anbietet, nehmen wir schon mal jemanden mit rein. Und das ist natürlich auch Gästemanagement, ne? Das kennst du ja am meisten. Du hast ja quasi hauptsächlich Gästemanagement.
Nur.
Das ist halt super viel Kommunikation und hin und her und Termine finden, Absprachen treffen, sich ein Treffen vereinbaren. Das ist halt schon viel aufwendiger, als man jetzt so denken könnte. Und überhaupt an die Leute ranzukommen und so weiter, zu gucken, mit wem macht man was, sich dann vorzubereiten auf den Gast. Aber ja, wir hatten das am Anfang ganz alleine gemacht. Julia hat mehr die Vermarktung gemacht und ich habe den alles rund um das Technische und den, ja, alles, was man halt noch so braucht für einen Podcast. Und dann irgendwann wurde uns das ganz schön viel. Dann haben wir eine Person eingestellt, dann haben wir 2 Personen. Julia hat eine Vermarktungsfirma draus gegründet für sich.
Ach, wirklich?
Worüber dann Mama Lauda auch lief. Da hat sie noch andere Podcasts gemacht. Dann haben wir, also es geht die ganze Zeit auf und ab. Wir haben dann jetzt unsere Vermarktung abgegeben an eine größere Firma, damit wir da wieder Personal einsparen können, hatten auch meine Redakteurin, haben das dann auch wieder aufgegeben. Also es gab alle, wir haben alles Mögliche durchprobiert und für uns perfektioniert und sind jetzt, glaube ich, auch an einem ganz guten Punkt, wo so ein bisschen Ruhe einkehrt. Julia, beide meiner Partnerinnen hatten auch eine schwierige Zeit, wo es ihnen nicht so gut ging, wo man gemerkt hat, die sind auch überarbeitet. Ja, und das ist einfach, keine Ahnung, wir haben jetzt, glaube ich, echt mittlerweile eine Angestellte quasi und auch Unterstützung, jemand, der noch frei schneidet, also mein Mann schneidet den Podcast, jemand, mein Mann,
wir sind wir mal ehrlich. Irgendjemanden.
Irgend so ein Schnippler schneidet die Folge auch noch und die Werbungen, die müssen ja auch immer noch extra abgesegnet werden, an den Kunden geschickt werden. Deswegen haben wir so ein Netzwerk jetzt, sag ich mal, ein Netzwerk an Menschen, die uns da zuschießen.
Es ist wild, wie diese Sachen wachsen und so ein Eigenleben entwickeln, oder? Ich meine, am Anfang denkt man sich irgendwie, wir machen einen Podcast, oder am Anfang habt ihr vielleicht auch mit Juliette zusammengetan und habt halt angefangen zusammen zu fotografieren. Aber was daraus dann tatsächlich alles entwächst und was man dann alles im Backend irgendwie tatsächlich noch braucht, um das dann aufrechtzuerhalten, ist ja schon, voll. Es hat ein Eigenleben.
Ja, voll. Also der Podcast hat ein krasses Eigenleben entwickelt. Also ein provoziertes Eigenleben, ne? Das war jetzt nicht ganz zufällig. Man musste schon sehr viel dafür arbeiten, dass es dieses Eigenleben überhaupt entwickelt. Aber bei iCandy zum Beispiel war es so, da haben wir es schon wirklich auch noch mehr erhofft und forciert. Bei Mama Lauda ist es mehr so, ach krass, okay, das hätte man jetzt nicht gedacht am Anfang. Bei iCandy war es so, oh ja bitte, das muss es auf jeden Fall groß werden und wir wollen davon leben und wir wollen, dass das unser Unternehmen ist. Deswegen sind so, ja, verschiedene Ansätze. Aber gut, dass beides geil läuft. Also ich bin krass dankbar dafür auch.
Ich habe von Juliette natürlich schon gehört, wie sie zu iCandy gekommen ist im Prinzip oder wie ihr euch zusammengefunden habt. Aber ich würde gerne noch mal hören, wie das bei dir eigentlich so war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch dann zusammengefunden habt. Wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr irgendwie in derselben Agentur und ihr wart am Anfang gar nicht die allerbesten Freunde und dann hat sich das irgendwie so zusammengefunden.
Nee, nicht. Klingt dramatisch, klingt nach einer Grundidee.
Du hast keine Ahnung, wie sie über dich abgerotzt hat. Es war wirklich, ja, ich musste sie zwischenzeitlich bremsen und ich habe gesagt, das kannst du wirklich nicht sagen. Ich kenne Fanny noch nicht, aber so schlimm kann sie gar nicht sein.
Ja. Bitte. Nein, das ist nicht ganz so dramatisch. Gar nicht. Also wir haben uns von vornherein gut verstanden, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nee, mein Werdegang ist ziemlich wild irgendwie. Ich fange mal jetzt nicht beim Urschleim an, aber ich habe vorher noch Einzelhandelskauffrau gemacht und viel gearbeitet. Ich habe im Club gearbeitet und so weiter. Dann irgendwann habe ich...
Das heißt, wenn ich das übersetzen darf, du warst ziellos.
Ich habe einen Fahrradladen geführt und habe in einem großen anderen Laden auch sehr lange gearbeitet. Also ich war nicht ziellos, es war nur eher so, oh Gott, ist das jetzt das Leben, das ich jetzt führe? Mhm. Und habe mich mit 25 irgendwie komplett von allem getrennt, was ich hatte, von meiner Dachgeschosswohnung in Tempelhof, von meinem 5-jährigen Partner. Der ist nicht 5, der ist, wir waren 5 Jahre zusammen. Das wäre pervers. Und dann bin ich zu meiner Mutter zurückgezogen, was für mich in dem Moment ein absoluter Albtraum war. Und habe alles gecuttet, meinen Job gekündigt und bin dann zum Lette-Verein gegangen, um Fotodesign zu studieren. Was halt eher meine Passion, mein Traum war. Aber ich dachte so, soll ich das jetzt wagen, mit 25 nochmal von ganz vorne anfangen irgendwie? 3 Jahre jetzt erstmal lernen, bevor ich irgendwie auch nur annähernd irgendwas neu beginne. Und habe es dann aber gemacht, weil, keine Ahnung, wie ich mich das damals getraut habe überhaupt. Jetzt im Nachhinein ist es auch so, okay.
Du hattest keine Kinder, du hattest keinen Mann, du hattest nichts zu verlieren.
Genau, ich hatte nichts zu verlieren und es war auch eine super geile Zeit, super tolle Erfahrung. Und da war aber schon mal der Einstieg, da sind so 30 Leute in dem Jahrgang ungefähr. Und dann, was der Dozent in der ersten Stunde schon uns ankündigt, ist so, ey Leute, ich bin ehrlich zu euch, höchstens 5 von euch, wenn überhaupt, werden irgendwas in dem Bereich danach wirklich tatsächlich umsetzen und machen und arbeiten und irgendwie auch nur erfolgreich damit sein.
Und wie viele Leute wart ihr da?
30 waren wir. Und okay, allerhöchstens, er meinte.
Keine gute Quote.
Nee, ist nicht so eine gute Quote. Und er meinte allerhöchstens 5 von euch. Und das habe ich noch so krass im Kopf, weil ich dachte immer so, fuck, 5? Na, mal gucken, ob ich eine davon auch nur annähernd sein kann. Ich habe mich jetzt nie groß überschätzt oder war jetzt auch nicht so, Vertreter von mir selbst. Ich war immer so, Gott, was kann ich denn überhaupt? Kann ich überhaupt irgendwas richtig gut? Was will ich denn überhaupt mal machen? Und konnte das bis heute auch, glaube ich, nicht so richtig einordnen. Aber habe mich dann da durchgekämpft. Es hat super Spaß gemacht und bin dann so ein bisschen naiv einfach da durchgeflossen und habe danach einem großen Fotografen, ich kann es ja auch sagen, Olaf Heine, eine Assistenzstelle angenommen für ein Jahr als Fotoassistentin und persönliche Assistentin, ein Jahr bei Olaf Heine gearbeitet, für einen sehr kleinen Lohn, nebenbei nachts noch im Club gearbeitet. damit ich mir irgendwie den Unterhalt bezahlen kann. Und das war auch ein sehr hartes Jahr, ein sehr lehrreiches Jahr. Und da hatten wir einen Job, bei dem ich Juliette kennengelernt habe. Und sie war nämlich bei der Fotorepräsentanz von dem Fotografen als Praktikantin. Und da haben wir nämlich zusammen einen Job gehabt. Wir waren quasi so ein bisschen die Assis, die Straße frei halten mussten. Und da haben wir uns kennengelernt. Und sie hat, glaube ich, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Fotos gemacht. Und ich war halt Assistentin von Olaf, und der war der Fotograf für den Job. Und da haben wir uns kennengelernt. Und es war aber natürlich noch gar nicht klar, dass wir uns jetzt irgendwie, das war eher so Leidensgenossinnen, ne? So, und man spricht sich ab und man kotzt sich hier und da mal aus. Oder wir hatten dann auch so, die Repräsentanz ist pleite gegangen. Wir mussten die Übergabe quasi regeln, der ganzen Fotobücher und allem. Haben uns dann immer mal wieder gesehen. Und dann auch in dem Club, in dem ich gearbeitet habe, das war im Rosis am Ostkreuz, da auch mal irgendwie getroffen und zusammen gefeiert und uns immer besser verstanden. Und irgendwann haben wir uns, als wir befreundet waren, dann schon richtig, haben wir uns mal zusammengesetzt mit einem Weinchen in unserer Lieblingsbar, die Primitivbar in Friedrichshain, Simon-Dach-Straße hinten. Und dann haben wir in so einer Schnapsidee quasi, eine Weinidee, iCandy zufällig gegründet und waren so, ey, es ist doch einfach nur dumm, dass wir hier jeder einzeln rumtingeln. Du kannst alles Mögliche, was ich nicht kann. Ich kann ganz viel, was du nicht kannst. So, lass uns das doch verbinden. Ist doch viel geiler, als Fotografin in ein Duo aufzutreten. Man ist viel mutiger, man ist viel stärker. Man traut sich einfach wirklich viel mehr und ist nicht so allein auf diesem harten Pflaster in Berlin, eine Selbstständigkeit zu beginnen und irgendwie überhaupt in der Fotografendomäne alles nur Männer, alles irgendwie... Ja, recht egomanische, starke, große Männer, die mit Ellbogen da durchgehen. Und so hatten wir es zumindest kennengelernt und kann ich auch teilweise noch bestätigen. Die neue Riege ist eine andere, muss man auch sagen. Aber so war das, was wir kennengelernt haben, und das war super geil. Dann haben wir uns ein Netzwerk geschaffen, haben mit ganz kleinen Jobs angefangen, wirklich alles gemacht, alles mitgenommen, ganz viele freie Arbeiten geschaffen, um den Leuten zu zeigen, guck mal, das können wir machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sowas haben. Und klassisches Portfolio aufgebaut, aber hatten auch einen ziemlich konkreten Plan. Wir haben direkt ein Logo entwickelt, wir haben einen Namen gefunden, wir haben die Bildsprache ganz konkret festgelegt, dass wir beide dieses bunte, knallige wollen, popartige, und dass wir viel im Studio, ich bin mehr so die Studiofotografin, Juliette war noch so ein bisschen mehr die lifestyleige Fotografin, aber beide lieben wir das Bunte. Und das,
das wollte ich eh fragen, ob eure Fotos davor auch schon ähnlich aussahen, so dass ihr klar wusstet, dass das zusammenpasst.
Ja, anders, aber schon, da haben wir quasi die Überschneidungen recht schnell gefunden. Die Komplementärfarben, Colorblocking, generell überhaupt mit viel Farbe arbeiten und ein bisschen lauter sein im Bild, das hatten wir beide. Aber Juliette war, wie gesagt, mehr so lifestyleig, sie hat mehr People fotografiert und ich war eher so Still Life und ich war mehr so das Studio-Ding. Jetzt sind wir nochmal mehr in das Studio-Ding gegangen. Einfach aber auch, weil es sich irgendwie besser verkauft hat. Also es ist, anscheinend gab es dafür noch mehr die Lücke. Und dann haben wir natürlich auch überlegt, also wir sind da wirklich so ganz konzeptionell rangegangen, wie wir an alles irgendwie rangehen, auch bis heute noch. Aber wir waren so, was gibt es noch nicht? Wo kann man irgendwie einen Weg finden, in diese Branche reinzukommen, ohne dass wir was kopieren oder ohne dass wir der hunderttausendste Magazin Schwarz-Weiß-Fotograf im Editorial-Bereich sind, so. Landschaft liegt uns nicht und ne, man muss ja auch gucken, man macht das am besten, was man gut kann. Und da haben wir versucht, einfach diese ganzen Parameter zu notieren und uns dann einen Plan gemacht, was wir machen wollen. Haben danach unser Portfolio aufgebaut und sind von kleinen Mini-Content-Social-Media-Jobs zu irgendwelchen Influencer-Events gegangen, haben dort irgendwie so Pop-Up-Stationen gemacht, wo wir dann das erste Mal irgendwelche Influencer, die ein bisschen Namen, also ne, die bekannt sind, abgelichtet haben, die wiederum im Portfolio sich gut machen, weil das ist ja auch eine Reichweite, die man dadurch gewinnt, dass die das wiederum teilen. Und so sind wir so jede Stufe einzeln quasi hochgegangen und mittlerweile fotografieren wir riesen Werbekampagnen so, ne? Also super krass geil gelaufen. Also besser hätte es nicht sein können und ich glaube auch besser hätten wir es nicht planen können. Und es macht halt einfach super viel Spaß. Und mittlerweile sind wir da auch ein großes Team, so.
Ich finde es immer faszinierend, wenn Leute das wirklich so schaffen, erstmal die eigenen Stärken und vielleicht auch Schwächen zu sehen und daraus dann zu sagen, okay, das sind meine Bausteine. Und aus denen setze ich jetzt zusammen was tatsächlich eine Karriere werden kann letzten Endes. Und das dann schlüssig als Paket zusammenpacken und das dann zu verkaufen. Ich meine, eigentlich ist es natürlich der logischste Weg zum Erfolg quasi. Aber trotzdem sehe ich das extrem selten bei Menschen, dass das tatsächlich so läuft. Häufig sind dann Bauchentscheidungen dabei und dann, nee, das möchte ich lieber nicht machen oder da sehe ich irgendwie meine Stärke. Und häufig sind ja auch die Dinge, von denen man eigentlich denkt, dass man darin gut ist, sind gar nicht unbedingt die größte Stärke, die man hat. Sondern das ist vielleicht was, was man überhaupt nicht beachtet, weil es für dich selber so selbstverständlich wirkt.
Ja, man wäre gerne gut in bestimmten Sachen, aber das sind nicht unbedingt die Sachen, in denen man wirklich tatsächlich gut ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wusste nie so richtig, in was bin ich denn überhaupt besonders gut, weil irgendwie war ich immer nur so die Zweit-, Drittbeste und es gab immer Leute, die viel besser waren. Aber in was ich gut bin, ist das Allround-Ding, also eine Mischung aus, ich kann gut mit Menschen kommunizieren, ich habe ein gutes Feingefühl für eine Situation. Kann das was werden oder kann das, also das Bauchgefühl, was du gerade meintest, das ist super, super wichtig, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, sind ja ein ganz großer Punkt in dem Ganzen. So das Fotografieren und dass das am Ende gut aussieht, das Auge dafür haben, natürlich irgendwie auch. Aber das ist ja, also 10% von unserem Job sind wirklich der Fototag. Also ne, das ist der Shooting-Tag oder Drehtag. Der Rest ist Kommunikation, Organisation, ein Gefühl für Budgets haben, Gefühl für Kunden haben, sich mit den Leuten gut verstehen und dieses ganze Surrounding, ein gutes Team zu schaffen, eine gute Chefin zu sein, all das gehört ja auch dazu. Und das sind nämlich die Besten in unserem Jahrgang, die super krass talentiert waren, wo ich immer wirklich aufgeschaut habe und dachte, oh Gott, das deprimiert mich, wie gut die sind. Konnten aber zum Beispiel vielleicht nicht so gut kommunizieren und sind einfach mehr in sich gekehrt, haben nicht so den leichten Weg nach draußen. Und das ist auch, also das muss auch super frustrierend sein, ne? Weil du siehst das und denkst, krass, die sind so heftig talentiert. Das ist wirklich einschüchternd. Aber sie finden trotzdem ihren Weg nicht, weil der Rest einfach nicht so leicht in dieser Gesellschaft unterzubringen ist und du einfach nicht nach draußen kommst. So, du kannst dich halt da nicht gut vermarkten und dann fällt das Ganze, dann sieht es einfach keiner, was du machst. Und das ist, ja, vielleicht ist das irgendwie so mein Talent, das alles, das, was ich kann, gut zu verkaufen oder gut zu verpacken oder gut auf den Punkt zu benennen, so.
Aber das Talent mündet dann natürlich auch gut in der Selbstständigkeit, weil ich meine, ansonsten, wenn du der krasse Spezialist bist und du bist der Obernerd in, keine Ahnung, irgendwas, ja, dann bist du natürlich auch einfach besser geeignet als Teil eines Teams, wo du halt eingebettet bist und anderen Leuten auch zuspielen kannst, die im Idealfall genauso gut sind in einem anderen Bereich dann und du vielleicht auch jemanden hast, der dir die Kommunikation abnimmt, weil ich glaube, jeder von uns ist irgendwo auf dem Spektrum und oder vielleicht eher auf einer Matrix, aber niemand ist in allem gut. Niemand ist der Experte in Kommunikation, kann aber gleichzeitig wahnsinnig gut in sich gehen und kreativ und fleißig und, sondern jeder ist irgendwo verteilt auf diesen Eckpunkten, hat jeder so ein paar, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger und deswegen sind wir auch alle so wunderschöne, einzigartige Schmetterlinge, die durch die Welt flattern.
Individuen. Kleine, süße Individuen. Ja, total. Das ist echt spannend, wenn man das so feststellt, dass man, weil man vergleicht sich ja, also jeder von uns vergleicht sich mit anderen und man hat immer diese Zeiten, wo man besser damit klarkommt oder schwerer damit klarkommt, ne? Und ich habe mich natürlich mit 25 auch verglichen. Dachte, Gott, ey, andere sind mit Juliette zum Beispiel ist 7 Jahre jünger als ich, ne? Sie war mit 25 an einem ganz anderen Punkt, als ich mit 25 war. Und wenn man da andauernd sich vergleicht und denkt, oh Gott, ey, mit 25 andere sind komplett berühmt oder haben schon ihr Lebenswerk geschaffen. Ich fange jetzt hier irgendwie nochmal ganz unten an, wohne gerade wieder bei meiner Mutter. Und das, also da muss man einfach irgendwie, glaube ich, das gehört auch so zum Erwachsenwerden, dass man lernt, ist doch egal, geh einfach deinen Weg so und zieh's durch und lass dich nicht die ganze Zeit beunruhigen durch irgendwelche anderen, die es schneller, besser, toller können. So. Man muss halt einfach nur den Weg für sich finden, was man am geilsten umsetzen kann, was auch realistisch ist.
Es gibt auch genügend Leute, die ihr Leben lang eingesperrt waren in irgendwelchen Jobs oder so und dann tatsächlich erst mit 60, 65 ihre wirkliche Passion eigentlich finden oder das, worin sie vielleicht wirklich gut sind oder sowas. Und ich denke mir immer, da ist irgendwie so viel Zeit verschwendet und sowas. Aber es stimmt ja auch nicht, weil letzten Endes ist das, was du dann machst oder worin du dann so gut bist, ist ja auch eben ein Zusammenspiel von all den Dingen, die du davor gemacht hast, die du gelernt hast. Auch wenn du vielleicht 10 Jahre lang irgendwas gemacht hast, was dich total genervt hat letzten Endes, hast du zumindest daraus gelernt, dass du das nicht nochmal machen willst.
Absolut.
Das sind ja alles Dinge, die, also du lernst halt aus allem letzten Endes und alles formt dich mit.
definitiv. Und ich bin auch krass dankbar, auch für die Zeit vor dem Letteverein noch, als ich auch, also ich habe wirklich, ich habe den Realschulabschluss, ich habe kein Gymnasium besucht und hatte auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Es war richtig frustrierend für mich damals. Es war wirklich so, ich will hier einfach nur raus. Ich will hier weg und möchte arbeiten. Ich möchte loslegen. Ich möchte was machen, was sich für mich sinnvoller anfühlt als Schule. So war ich damals und war auch so ein bisschen, es wurde mir immer nachgesagt, deswegen habe ich es noch so im Kopf, ich bin Spätzünderin. und eher die praktische auch. Also eher der praktische Typ.
Ich habe immer das Gefühl, das ist eine versteckte Beleidigung, wenn Leute ja. das sagen.
Es ist auch. So, es war immer eine Beleidigung. So,
Fanny sollte lieber einen Helm aufziehen, wenn die auf die Straße geht.
Ey, ohne Scheiß, es ist auch ein bisschen, hey, die ist nicht die hellste, die kann sich nicht so viel merken, aber eine praktische ist es. Ja, ich habe gelernt, das für mich ins Positive zu wandeln, aber tatsächlich erst sehr spät. Also für mich war es auch früher lange irgendwie mehr Beleidigung als Lob, weil nicht, also wenn man praktisch begabt ist, heißt es ja gut, sie kann gut handwerklich und kann gut Sachen, die sie angefasst hat, kann sie verstehen, aber das rein Theoretische, da hängt's ein bisschen so. Und war natürlich auch teilweise tatsächlich ein bisschen so, aber ich habe das schon gelernt, für mich gut zu formen, dass ich es nicht mehr so, wie sagst du, manifestiere, das ist kein Glaubenssatz mehr. Den musste ich ein bisschen lösen. Egal, auf jeden Fall habe ich damals dann direkt eine Lehre als Einzelhandelskauffrau angefangen im Fachbereich Fahrrad. Habe dann lange im Fahrradladen gearbeitet. Und das zum Beispiel war eine Zeit, in der ich in eine Männerdomäne 3000 reingesprungen bin. Ausschließlich Männer, ausschließlich Kunden, also es war ein ziemlich großer, bekannter Fahrradladen in Berlin auch, Bikeside, den gibt's nicht mehr, aber das war einer der größten Mountainbike und Dirt und Downhill-Läden, die es gab. Heißt, da waren wirklich halt fast nur Männer auch die Kunden. Und das braucht man nicht mal gendern, also wir hatten nur Kunden. Okay, so ein paar Buddies doch, die so ein Stadtfahrrad wollten, aber eigentlich war es schon ziemlich krass. Und da musste man sich gegen 3 erwachsene Chefs, die alle unter leichten Narzissmus litten, durchsetzen. Und da habe ich viele Tränen verloren auch. Und das war ein hartes Pflaster. Das war wirklich mit 17 bis 20. Da habe ich dann am Ende, als der Laden kleiner wurde, dann den Laden eben geleitet. Aber da hat man sau viel gelernt, ne, sich durchzusetzen, irgendwie stark zu sein, sich immer wieder zu beweisen gegen viele alte weiße Männer und auch Besserwisser oder mit vielen verschiedenen Charakteren klarzukommen. Und später in anderen Läden noch gewesen. Und das ist so, das sind alles so krasse Erfahrungen, die ich niemals, also ich wäre nicht der Mensch, der ich bin, wenn ich das nicht alles durchgemacht hätte und dann auch gemerkt hätte, nee, das ist mir hier alles auch irgendwie ein bisschen zu anspruchslos. Und wenn man das einmal, das Wissen dann hatte, dann war es dann auch irgendwann wieder langweilig, weil man jeden Tag das Gleiche erzählt und irgendwas, es muss doch noch mehr geben als nur das, so. Und ich finde es auch total toll, wenn das Menschen machen und das deren Passion ist, weil ich finde es bewundernswert, weil ich hatte immer irgendwie nach 2 Jahren Lust, mich weiterzuentwickeln und noch mehr zu sehen, zu wissen oder, keine Ahnung, noch mehr für mich zu arbeiten auch. Das war immer so, du arbeitest da irgendwelchen anderen Leuten zu, die das überhaupt nicht zu schätzen wissen und die dich irgendwie unterbuttern, dir dein Gehalt nicht zahlen. Und das war dann so, nee, Leute, ey, das kann es doch nicht sein. Das kann ich jetzt nicht machen, bis ich 60 bin oder 70. Wir werden ja eh für immer arbeiten wahrscheinlich, aber
ich hoffe, du hast nicht vor, mit 70 abzutreten. Das heißt, du kannst wahrscheinlich bis 80 oder 90 arbeiten am Ende.
Ich kriege ja keine Rente.
Ja, eben, ich auch nicht. Nee.
Ja, deswegen, es gibt viele Steps, die man so durchgemacht hat. Auch allein die Zeit bei Olaf Heine war super krass und geil.
Aber darf ich kurz nochmal in den Fahrradladen rein? Weil ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ein sehr gutes Umfeld dafür war, gerade als Frau irgendwie auch dieses mit dem Durchsetzen noch hinzukriegen. Weil ich stelle es mir zumindest so vor, dass die Dudes, die da irgendwie drin gearbeitet haben, ja doch irgendwie offen sind. Vielleicht ein bisschen macho irgendwie, so die krassen Fahrradguys, aber gleichzeitig halt schon irgendwie offen. Und wenn du da reinkommst, und ich finde ja immer nichts beeindruckender, als wenn man jemanden sieht, zuerst verurteilt und sagt, die Person kann irgendwie nichts oder kann mir hier nicht helfen. Und dann haut sie mich aber komplett um mit irgendwie Fachwissen oder sonst irgendwas. Und das ist ja scheißegal, ob du jetzt als Frau im Fahrradladen bist oder einfach, keine Ahnung, wenn man es einfach von dem Typen auch nicht erwartet, irgendwie in dem Umfeld, in dem gerade er ist, weil er da nicht reinpasst. Also einfach, wenn diese Erwartungen halt geflippt werden. Das ist ja dann, dann bin ich ja immer hin und weg von den Leuten.
Ja, das ist auch richtig geil, wenn man an den Punkt kommt. Das ist, bestes Beispiel ist das zum Beispiel, also die Chefs waren sehr special und so, ja, alte weiße Männer wirklich. Die Kollegen waren sehr geil. Die waren
wie alt eigentlich? Weil du warst ja noch jung. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass alte weiße Männer genau mein Alter ist.
Das kann gut sein. Also ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber die waren, naja, mit alte weiße Männer meine ich ab 50. Ab 50, okay, komm.
Du schätzt mich jetzt aber nicht auf 50, oder?
Nein, hätte ich jetzt nicht. Du hast dich da selber reingeholt.
Nee. Den Schuh lasse ich mir jetzt nicht anziehen. Du hast zuerst gesagt, alte weiße Männer, dann hast du gesagt, ja, könnte dein Alter sein. Und jetzt bist du auf 50 umgeschwommen.
Okay, sorry.
Nee, du bist. Aus dem Loch kommst du nicht mehr raus.
Scheiße. Du bist knapp über 40, wenn überhaupt.
Ja, das ist leider eine extrem akkurate Einschätzung. Mir hätte natürlich jetzt 35 besser gefallen.
Ja, sorry, aber wir haben ja schon gelernt, ich bin da ganz offen und realistisch. Nein, aber nein, das waren auch, alte weiße Männer beschreibt es auch nicht ganz, weil das waren schon so verkappte Showies, aber die haben mich ja auch eingestellt und mir die Chance gegeben. Mhm. Und das waren auch teilweise, mit manchen hatte ich einen guten Draht, mit anderen nicht. Aber was die alten weißen Männer wirklich waren, waren teilweise die Kunden, die dann halt wirklich reinkommen und sagen, ja, kann ich mal mit jemandem sprechen, der hier Ahnung hat. So, weil sie sehen halt erstmal irgendwie eine 18-jährige kleine Maus da stehen mit blond gefärbten, wasserstoffblonden Haaren so und denken so, ja, klar, können wir hier mal irgendwie einen Mann holen.
Aber hast du den Spruch tatsächlich bekommen, so kann ich hier mit jemandem reden, der sich hier auskennt?
Ja, mehrfach, sehr, sehr
oft. Ich meine, das braucht ja schon auch Eier, jemandem sowas irgendwie zu sagen. Also ich meine, egal, wenn mein Herzchirurg keinen guten Eindruck machen würde, müsste ich trotzdem mich überwinden, ja, nach wem anders zu fragen. Und ich meine, beim Fahrrad ist jetzt der Einsatz nicht so hoch.
Nee, es ist wirklich krass und irgendwie dadurch, dass ich damit mäßig aufgewachsen bin, habe ich das auch, also jetzt, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, denke ich auch so, what? Was zur Hölle geht bei dir? Was bist du für ein widerlicher Mensch, dass du so mit jemandem überhaupt redest? Aber es gab es tatsächlich, der Satz ist gefallen und es war dann auch das, nee, also ich musste auch direkt kontern. Ich habe natürlich niemanden geholt, sondern es war, du musst jetzt mit dieser Situation handeln. So, was sagst du jetzt zu so einem Mann, der sagt, kann ich mal hier mit jemandem reden, der Ahnung hat? Also, ja, ich habe Ahnung und was möchten Sie denn? Ne? Was ist natürlich mega höflich die ganze Zeit, kann sie ja auch nicht anpampen. Und dann versucht man die Situation erstmal ganz vorsichtig zu retten, war total verunsichert. Aber im Endeffekt hat derjenige natürlich dann schon gemerkt, dass ich extrem viel Ahnung hatte, weil ich wurde dort sehr gut geschult. Ich konnte dir von jeder Federdämpferung irgendwie alles erzählen, was du wissen wolltest. Das war so, ja, okay, die haben es dann eingesehen, waren dann auch überrascht und es war immer wieder richtig, richtig befriedigend zu sehen, wie das Gesicht entgleitet und die Leute dann schon checken, okay, gut, die hat halt schon Ahnung, ja, meine Güte. Aber das erstmal zu handeln und so vor den Kopf gestoßen zu werden und immer wieder so klein gedrückt zu werden, das ist schon krass so.
Ich meine, wenn es wirklich ständig passiert, ist es zwar immer wieder auch befriedigend, aber es ist auch immer wieder deprimierend. Genau. Ich meine, ich stelle mir das schon so ein sehr Rollercoaster-mäßig vor, dann am Ende irgendwie, der Tag, den man da durchlebt.
Ja, absolut ist es auch. Und wir hatten auch, dadurch, dass es ja in Berlin und da auch noch in Prenzlauer Berg zu einer anderen Zeit war, wir hatten auch in der Werkstatt einen richtig geilen Punk, der irgendwie dort repariert hat, der mir auch alles Mögliche beigebracht hat, zu dem durfte ich dann irgendwie nach Hause kommen, der hat mir alles geschult, was es so zu wissen gibt und mein Chef hat mich auch richtig getrimmt, so, ich musste am nächsten Tag alles über Federgabeln wissen, was es gibt und so und das war wirklich Zeit, da habe ich echt so viel geheult, weil ich dachte, so wie ungerecht ist die Welt, wie viele Arschlöcher gibt es, aber es hat mich natürlich extrem geprägt, so irgendwie, also hart, sehr harte Schule, aber es, naja, alles bringt ja irgendwie, man hätte es bestimmt cooler machen können, aber es bringt natürlich trotzdem schon sehr viel.
Ja, und auch da, ich meine, besser damals im Fahrradladen irgendwie eins die ganze Zeit aufs Dach kriegen und auch da dann irgendwie lernen, damit umzugehen, als dann bei iCandy, wo du auf einmal irgendwie die Riesenbudgets hast und du wirklich halt die Nummer auch irgendwie schaukeln musst einfach.
Ey, voll, das hört ja auch nicht auf, ne? Da gibt's ja genauso Menschen, die einem sagen, ich bin schon sehr lange in der Branche und ich habe schon einige kommen und gehen sehen. So, oh, Digi. Aber da reagiert man dann natürlich 20 Jahre später anders. Da ist man dann so, ja, gut, okay, erzähl mir doch mal, wen hast du denn schon kommen und gehen sehen? So. Das irgendwann ist man halt so abgehärtet, dass man auch noch denkt, ja gut, komm, wir bleiben hier trotzdem alle höflich und professionell. Aber klar hat man da genau die gleichen Menschen immer noch um sich und muss mit denen umgehen. Aber kann es natürlich ganz anders mit einer anderen Selbstsicherheit, weil man es einfach über Jahre lang sehr eingetrichtert bekommen hat, dass es einfach Idioten gibt und nette Menschen. Und das lernt man in Berlin natürlich am besten.
Außerdem ist es ja auch bei diesen ganzen Fotoshootings, habe ich immer den Eindruck. Also ich meine, in Agenturen gibt es super coole Leute, ja. Und ich hoffe, dass meistens überall die meisten Leute cool sind, dann gibt es nur ein paar Arschlöcher immer. Aber bei so Fotoshootings hat man, glaube ich, auch häufig die Problematik, dass da halt Leute hingeschickt werden, die die sollen gut sein darin, Leute irgendwie managen zu können und mit Leuten umgehen zu können. Deswegen sind sie vielleicht aber auch vom Typ her selbst überzeugt, zu einem gewissen Grad vielleicht.
Ja.
Und dann gibt's halt die Leute, die da irgendwie sehr viel Erfahrung haben und die sind dann, glaube ich, mit denen kann man, glaube ich, mega cool dann am Set zusammenarbeiten. Aber die es jetzt halt irgendwie die ersten paar Jahre machen, ich glaube, das ist halt doch viel, das ist ja ganz natürlich, dass man sich vielleicht auch ein bisschen was drauf einbildet, vielleicht sich auch ein bisschen profilieren möchte dann vor so einer Gruppe, weil ich meine, es ist ja einfach so eine Gruppendynamik dann auch am Set und sowas und es ist ja auch irgendwie wichtig, dass du auch was gesagt hast, weil ich meine, warum warst du sonst überhaupt da und so.
Ja.
Das ist ja auch, ich meine, du hast es ja auch nicht einfach als Art Director da irgendwie. Ja. wenn du nicht an irgendwas rummeckerst, dann frag dich wirklich das nächste Mal irgendwie, hey, müssen wir dich da eigentlich hinschicken?
Oder? Die armen Art Direktoren. Ja, ja, voll. Das ist auch teilweise echt schwierig, ne, mit Art Direktion. Wir haben, Juliette und ich sind ja selber schon sowas wie eine Art Direktion, weil wir sind ja nicht nur Fotografinnen, wir sind ja auch Produktionsfirma und Kreativteam und agieren eigentlich schon mehr wie eine Agentur, weil wir uns das so aufgebaut haben, dass wir die komplette Organisation, die Projektleitung, die Produktion und das Team stellen, die KVAs schreiben, also wir haben keine Repräsentanz, wir machen das alles selber, weil wir das auch wollen und wollten bisher. Und das ist immer interessant, wenn es gibt Kunden, die kommen direkt auf uns zu und geben uns einfach einen random Job. Und es gibt Kunden, die gehen auf eine Agentur zu. Die Agentur arbeitet das Wochen, Monate lang aus, hat dann ein Konzept und dann kommt die Agentur auf uns zu und gibt uns den Job. Und manchmal ist es echt witzig, wenn es eine Art Direktion gibt, obwohl wir auch die Art Direktion sind, weil wir das alles konzeptioniert haben, die Idee erschaffen haben. Und dann wird es immer witzig, wenn dann so Egos mit dazukommen, die sich aber die ganze Zeit trotzdem irgendwie beweisen wollen und zeigen wollen, ich hab ja hier auch noch eine Daseinsberechtigung. Hallo. Mhm. Aber du denkst so, ja gut, ist aber unser Konzept. Okay, gut, wir machen das jetzt hier. Wir müssen schon so den schmalen Grat finden, dass es natürlich dem Kunden gefällt, aber manchmal sind zu viele Köche und dann.
Ja, und ich meine, gerade umso größer die Produktionen werden, umso größer ist auch die Anzahl der Menschen, die eigentlich wirklich nicht da sein müssten.
Ja. Bisher, also ja, absolut. Und wir haben aber echt auch sehr viel Glück mit unseren Produktionen. Wir haben echt immer sehr coole Kunden und Agenturen, muss ich auch nochmal sagen, weil wir haben echt selten diese Idioten, von denen ich so spreche, die sind super selten und auch meistens nicht im super engen Umfeld bei uns. Wir haben echt schon sehr guten Freiraum, den wir bekommen und haben auch echt immer richtig geile Kunden eigentlich.
Aber du musst mir verzeihen, aber von denen will ich nichts hören, weil das ist
nicht lustig. Die sind langweilig. Ich weiß, ist ja auch so. Ist ja auch wirklich langweilig, wenn alles immer so gut läuft.
Ja, und dann hatten wir einen Job und wir sind gut bezahlt worden. Das ist alles super ausgegangen und es war easy peasy die ganze Nummer.
Hey, und wir wurden so viel gelobt, Mensch. Das war toll.
Good podcast. Have a good day.
Ciao. Nee, schlechte Erfahrung? Oh, ich habe nicht so richtig Gossip. Aber es gibt natürlich immer, am Ende ist es ja meistens ein Kommunikationsproblem, wo irgendwo was gehangen hat, was nicht ausgehandelt wurde, dann quasi das Budget der Zwischenstation fehlt, weil sie es dem Kunden nicht, also der Kunde hat ein festes Budget festgesetzt und du kannst ja ganz schwer nachverhandeln bei Kunden. Mhm. Also wenn einmal ein Budget freigegeben ist, dann ciao, dann kommst du da nicht mehr drüber. Du kannst dann, also Overtimes und so, was krass gerechtfertigt ist irgendwie, das könnte man noch aushandeln, aber andere Sachen nicht. Und wenn die Zwischeninstanz aber etwas anderes gebrieft hat als der Kunde am Anfang und man im Nachhinein noch mehr Kosten hat, dann bleibt halt irgendjemand drauf sitzen und dann werden die Leute eklig. Wenn es dann um Geld geht und um zusätzliche Budgets, die nicht ausgehandelt wurden und die dem Kunden auch nicht mehr nachverhandelt werden können, weil es ein Kommunikationsproblem war, dann, ja, dann geht der Krieg los. Dann geht erstmal der Psychokrieg los, indem sie erstmal probieren, uns irgendwie zu drücken und zu verunsichern, mit dass wir Fehler gemacht haben, bis irgendwann klar ist, so, nee, warte mal, wir haben eigentlich keinen Fehler gemacht, eigentlich ist es dein Fehler. Und weil du jetzt auf den Kosten sitzen bleibst, im Zweifel, hast du jetzt hier gerade irgendwie, ja, da. Ich meine nur, damit will ich nur sagen, es gibt so Menschen, die werden in so Stresssituationen super ungerecht und eklig. Und
das ist halt Selbstschutz, glaube ich, auch einfach.
Ja, absolut.
Die wissen sich nicht anders zu helfen.
Ja, aber dann, ich zähle halt mehr auf Ehrlichkeit. Dann sag einfach, du hast es verkackt und wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden. Aber versuch nicht, den Fehler auf mich zu schieben, weil dann werde ich nämlich grantig. Das finde ich einfach eklig. So. Das,
aber das finde ich ist auch, eine der am unterschätztesten und größten Stärken, die man haben kann eigentlich, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung oder ich habe einen Fehler gemacht oder sonst irgendwas. Aber mit Dingen menschlich umzugehen, wenn man selber zum Menschen wird, mal sich aus seiner Rolle ausnimmt und einfach nur als Mensch agiert, dann stelle ich immer wieder fest, dass mein Gegenüber auch auf einmal wahnsinnig menschlich wird und darauf eingeht, anstatt mir eins irgendwie vor den Latz zu ballern dann.
Absolut. Hatten wir letztens auch erst wieder, wo ich mit einer ich will mir dabei hier nicht so viel verraten. Aber
komm, es sind mit doch, einer, sind doch nur wir beide hier.
Wir sind doch hier allein. Sven, es sind doch nur du und ich. Nee, aber wo wir auch mit einer Kollegin quasi eine lange Diskussion hatten. Und es war ganz klar, dass es einfach ein falsches Briefing. Oder was heißt ein falsches Briefing? Das Briefing war einfach noch nicht ganz klar. Und man konnte einfach noch nicht absehen, dass es viel mehr verlangt wird. Und sie hat es auch erst probiert mit einer, ja, wie sagt man, so mit so einer Grantigkeit, mit so einer Boshaftigkeit, den Fehler auf uns abzuwälzen, bis ich dann irgendwann meinte, du, es ist doch, am Ende ist es doch einfach, liegt doch der Fehler dort und dort und wir können doch da offen drüber reden und ich verstehe, also dieses, ich verstehe ja dich total, deinen Punkt und du hast da jetzt, die sind ja auch die Hände gebunden, ne? Das Verständnis zeigen ist ja bei Ämtern in Berlin auch super, super hilfreich, Finanzamt auch, da, ich weiß, sie haben einen ganz schweren Job. Und das hilft, finde ich, immer sehr gut, den Verständnis für die Leute zeigen und dann aber auch Klartext reden und sagen, hey, wir finden eine Lösung, pass auf, lass uns doch mal gucken, was können wir denn sonst noch irgendwie handeln? Es war ja nun mal nicht gebrieft und wir konnten die Kosten halt noch nicht absehen. Das hat sich ja jetzt erst ergeben. Dafür kannst du ja auch nichts. Da müssen wir jetzt halt, also das ist ja Zusammenhalt, der bringt ja unfassbar viel. Aber man muss ja nicht immer so gegeneinander kämpfen. Das ist so eine komische Angewohnheit von vielen Menschen, dann direkt in so eine Abwehrhaltung zu gehen und alles auf andere zu schieben, das kommt man auch überhaupt nicht weiter.
Das stimmt, aber ich meine, wenn du Fight or Flight hast, ich meine, weglaufen kannst du nicht einfach vom Set, ich meine, dann bleibt dir nichts anderes mehr übrig eigentlich, als in die Offensive zu gehen. Ich glaube, das sind halt die zwei menschlichsten Reaktionen oder die automatischen Reaktionen und dann alles andere kostet Überwindung, auch wenn es vielleicht eine bessere Lösung ist.
Ist halt auch Erziehung irgendwie, finde ich. Das ist so, klar, du kannst ja nicht anders handeln, wenn du nicht aus deiner Haut kannst und wenn du nun mal so erzogen bist, wie du erzogen bist, dann ist es halt so. Aber meine Güte, dann zieh halt einen Stock aus dem Arsch und gib dir ein bisschen mehr Mühe. Weißt du, ich hab so kein Verständnis irgendwie dafür, weil wir sind doch alle Menschen, wir können uns das doch, ich kann auch nicht mega gut Fehler eingestehen, keine Frage, so, aber wenn es so hart auf hart kommt, bevor man jemanden, einen anderen Fremden so anschreist, das finde ich schon eine sehr eklige Art, wenn man sich so aufspielt und sein, also meistens sind es ja auch Ältere, die Jüngeren dann drücken und da ihre Macht ausspielen, also die Macht ist in dem Fall die Position, weil es irgendeine Agentur ist und das Alter oft. Keine Ahnung. So diese, wie dieser Kommentar vorhin so, ich habe schon einige kommen und gehen sehen, das ist halt auch wirklich gefallen so, ne, auch von jemandem aus einer Agentur. Auch ganz eklige Art. Das ist so, was willst du
aber
mir jetzt?
Aber ich habe immer das Problem bei solchen Sätzen, wenn sie zu absurd werden, dann muss ich mal aufpassen, dass ich mir nicht in die Hosen mache vor Lachen. Und ich meine, du willst die Leute auch nicht auslachen, weil das kommt überhaupt nicht gut. Ja, aber wenn du schon wirklich dann so da so.
Aber man ist, entweder ist man so oder man ist halt total die Halsschlagader puckert, weil man denkt so, was geht hier gerade eigentlich ab, ey? Also, oder man ist total verunsichert. Es gibt ja auch die Tage, wo man gar nicht schlagfertig ist und überhaupt keine Argumente hat und einfach denkt, oh Gott, fuck, ist es wirklich meine Schuld gewesen? Machen wir jetzt hier wirklich gerade was falsch?
Du scheinst mir nicht wie jemand, der Tage hat, wo sie keine Argumente hat.
Doch, natürlich. Ja. Doch. Schon sehr, sehr oft. doch. Im Nachhinein fallen einem ja immer die Sachen ein, die man hätte sagen können. Ne?
Das ist der Klassiker. Wenn du abends im Bett liegst und dir denkst, das wäre so brillant gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Das wäre so cool gewesen.
Ja, das ist leider, sei einem nicht immer gegönnt.
Nee. Aber du hast ja gesagt, du brauchtest immer die Abwechslung oder es musste immer noch mehr kommen oder du musstest mal irgendwie wachsen können. Und ich meine, du hast da iCandy sehr erfolgreich, du hast da den Podcast Mama Lauda sehr erfolgreich, jeweils mit Partnerin, was ich mir übrigens auch sehr, sehr angenehm vorstelle, das mit jemandem teilen zu können dann immer. Ja, dann hast du eine Familie, eben auch mit Partner, logischerweise in dem Fall. Oder ich meine, vielleicht nicht unbedingt logischerweise, aber glücklicherweise. Ja. Ja. Das zweite Kind ist jetzt da.
Kommt.
Wächst du jetzt innerhalb dieser Sachen, die du da hast, oder hast du irgendwie auch das Bedürfnis, noch wieder eine neue Baustelle aufzumachen?
Nee, jetzt ist es gerade eher, dass also die zwei Firmen und Unternehmen reichen mir absolut. Jetzt ist es eher das Optimieren. Also man kann es auch gar nicht, ich würde es gar nicht so unbedingt immer wachsen nennen, sondern eher so, ich optimiere immer mehr in meinem Leben oder versuche es. Und zwar ist es jetzt mehr dieses, okay, jetzt haben wir ein Kind und kriegen ein zweites. Ich muss das, was jetzt existiert, optimieren. Insofern, dass ich Mitarbeiter suche, die mich unterstützen, dass man das, was vorhanden ist, gut halten kann. Also ich will da gar nicht größer, weiter, höher, sondern eher so, okay, lass das, was wir haben, finde ich perfekt. Ich liebe es genauso, wie es ist. Ich muss nur meine Work-Life-Balance jetzt irgendwie nochmal anders regeln, weil einfach weniger Kapazität da ist. Muss also in kürzerer Zeit genauso viel schaffen. Und das ist eher die Herausforderung. So, wie können wir es noch besser, noch praktischer, noch ein geileres Team organisieren, noch zuverlässigere Leute, noch coolere Leute, mit denen man gerne arbeitet, also eher so in die Richtung optimieren. Das, was da ist, einfach noch ja für sein Leben irgendwie schöner vorbereiten und dann natürlich auch irgendwie an die nächsten kommenden Jahre denken, so jetzt steht ja noch das Studio an, das auch so vage ist, da eher rangehen. Jetzt gar nicht irgendwie, ich muss noch eine andere Firma gründen oder ich will noch irgendein neues Projekt, das habe ich zum Beispiel nicht. Also das ist so, nee, ich will genau so, dass es jetzt so bleibt. Und das einfach geil halten kann. Alles dafür tun, dass ich es halten kann eigentlich.
Das ist doch ein wunderschöner Punkt, um da Schluss zu machen, oder?
Ja. Ja. Und jetzt heule ich gleich, weil ich schwanger bin.
Nee. Okay, ich muss weg.
Nein, aber ja, finde ich auch ein schönes Schlusswort.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen es noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mireille, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.